Ostern 2009. Die Verhaftung. Nadja Benaissa ahnt, dass sie bald stürzen wird, als sie sich am Kar-Samstag, 11. April 2009, auf ihren Auftritt beim Ladies Live Rap in Frankfurt vorbereitet. Erst sind es nur die inneren Klippen gewesen, die mit jedem Stück Verdrängen ein wenig höher gewachsen sind. Dann hat es im Internet Warnung gegeben, dass sie mit HIV infiziert sei und absichtlich Männer anstecke. Und seit 8 Monaten schwebt nun die Anzeige. Nadja weiß, dass die richterliche Vernehmung bald anstehen wird, dass sie jetzt nicht mehr viel Zeit hat und ihre Aussage in den nächsten Wochen machen muss. Sie hat versucht zu ignorieren. Sie hat versucht zu verdrängen. Sie hat gerade mit ihrer Band No Angels ein neues Album aufgenommen, auf dem sie so viel Gesangsanteile hat wie nie, das ihr so gut gefällt wie keines davor. Es soll Welcome to the Dance heißen. Sie will nicht, dass ihre Infektion öffentlich wird. Sich nicht zu outen ist ihre letzte private Bastion und sie kämpft seit Jahren darum, sie zu halten. Schon vor 8 Jahren hat es Druck auf sie gegeben. Schon damals wussten die ersten Reporter, dass sie HIV-positiv ist. Aber Nadja hat sich beraten und darüber aufklären lassen, dass sie nicht gegen ihren Willen geoutet werden darf. Und bisher haben sich die Zeitungen daran gehalten. Nadja soll an diesem Abend auf der Bühne des Clubs Nachtleben an der Konstablerwache in Frankfurt ein 15-Minuten-Set spielen. Den Auftritt als Star-Act für den Hip-Hop-Abend mit deutschen Sängerinnen hat sie schon vor Wochen zugesagt. Und eigentlich hat sie sich darauf gefreut, wieder einmal mit ihren eigenen Songs auf der Bühne zu stehen. Aber sie weiß auch, dass sie sich in eine Löwenhöhle begibt, dass gerade in der Frankfurter Hip-Hop-Szene viel über sie, ihre Infektion und die Ermittlungen gegen sie geredet wird. Sie hat mit ihrer Tochter Leila und ihrer Freundin Sandrine, die aus Zürich zu Besuch ist, 3 Songs ausgesucht, die sie später singen will. Hände hoch, lass los und bleib stark. Um 21:45 setzen Sandrine und Nadja sich in den roten Nissan Micra von Nadjas Mutter und fahren nach Frankfurt, parken in der breiten Gasse und laufen das letzte Stück, 200-300 Meter bis zum Nachtleben. Nadja kennt den Laden seit vielen Jahren. Früher hat sie hier oft ihre Crack-Dealer getroffen. Drinnen sind wie immer viele Tische besetzt. Hinten links führt eine Treppe in den Keller, wo Nadja auftreten soll. Sie steht gerade am Pult mit der Gästeliste, als jemand hinter ihr sagt, »Frau Benaissa, wir müssen mit Ihnen reden.« Da stehen mehrere Männer und Frauen in Zivil. Nadja deutet auf einen der Tische, aber die Frau, die sie angesprochen hat, sagt, »Nein, nicht hier.« Sie gehen vor die Tür, stehen vor der Fensterfront des Nachtleben, als eine der Kripo-Beamten von einem Haftbefehl spricht und von ihrer HIV-Infektion und sie auffordert, mit ihnen zur Polizeistation nach Offenbach zu kommen. »Fahr nach Hause und warte auf mich, ich komme dann«, sagt sie zu Sandrine und will ihr den Autoschlüssel geben. Aber die Polizei sagt, sie müsse das Auto und die Wohnung noch durchsuchen. 2 Anrufe darf Nadja noch machen. Ihren Kickbox-Trainer Hans, einen guten Freund, bittet sie, Sandrine abzuholen und nach Dreieich südlich von Frankfurt zu bringen, wo die Benaissas wohnen. Dann ruft Nadja noch ihre Eltern an und bittet sie, Sandrine und Leila erstmal bei sich aufzunehmen. Sie sollen sich keine Sorgen machen, sagt sie. Sie werde sich wieder melden. Als Nadjas Bruder Amin hört, dass etwas nicht stimmt, macht er sich sofort auf den Weg nach Frankfurt und nimmt einen Freund von früher mit dem er schon vor 10 Jahren Nadja manchmal irgendwo herausgeholt hat, aus den Wohnungen irgendwelcher Dealer. Amin hat immer irgendetwas tun können, um ihr zu helfen. Aber dieses Mal ist Nadja nicht in den Fängen der Drogen. Sie ist jetzt in den Fängen einer Maschinerie, die in den nächsten Tagen eine enorme Dynamik entwickeln und grundsätzliche Fragen aufwerfen wird. Darüber, wie viel Öffentlichkeit sich eine Prominente gefallen lassen muss, bevor der Berichterstattung Grenzen gesetzt werden. Darüber, was die Unschuldsvermutung wert ist, wenn eine breite Öffentlichkeit lange vor dem Gericht urteilt. Und darüber, wo die Persönlichkeitsrechte dann noch geschützt werden können.